Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Huch, ja, ihr wundert euch zu Recht, es ist Freitag und ihr hört Tiki-Taka, unsere 154. Folge schon, ja, denn es kommt ja zu was Besonderem am Sonntag, Klassiko Nummer 249 steht vor der Tür, Sonntag 16.15 Uhr geht's im Bernabeu rund, dann empfängt Real Madrid den FC Barcelona. Die Ausgangslage ist mal wieder, ja, irgendwie ziemlich unterschiedlich nach dem, was da unter der Woche passiert ist, da will ich mit Alex drüber reden, muss aber erstmal sagen, stellvertretend an Alex als auch für fast alle Barca-Fans, die ich so kenne, man muss ja schon fast ein bisschen Mitleid mit euch haben, was ihr Jahr für Jahr in der Champions League ertragen müsst und jetzt so gut wie wieder aus der Gruppenphase ausgeschieden. Also, puh, ich bin schon ganz froh, Madridista zu sein. Jetzt kommst du, Alex. Moin.
Ja, servus. Mitleid bekomme ich hier schon. Das ist die, bei der Stufe ist das das Schlimmste, was dir passieren kann. Ne? Also das tiefer kann man ja nicht fallen. Sport ist ja das eine, aber wenn es dann schon Mitleid gibt, oh wei, oh wei. Aber ja, ja, was soll ich sagen, ne?
Nicht schön.
Nicht schön. Nee, man macht schwere Zeiten durch mal wieder. Man hätte gedacht, die schweren Zeiten waren ein bisschen oder sind vorbei mit Euphorie im Sommer und Neuzugängen und allem. Aber die Gruppenauslosung war eh schon ein Nackenschlag mit die schwerste Gruppe, die es so geben kann. Mit Inter aus Top 3 und Bayern aus Top 1. Und ja, und dann natürlich solche unglücklichen Ergebnisse, auch mit dem Zustandekommen natürlich. Ja, schwere Zeiten.
Ja, so also könnte die Stimmung vor einem Klassiko, glaube ich, rosiger sein. Ist jetzt bei Real Madrid auch noch nicht komplett perfekt, weil einfach der Einsatz von Thibaut Courtois weiter unwahrscheinlich ist, aber noch nicht komplett ausgeschlossen. Da werden wir heute drüber reden, so ein bisschen die Aussichten vor dem Klassiko, aber eben auch nochmal viel, was so unter der Woche passiert ist. Da kamen auch einige Fragen. Da danke schon mal an Max, Tom, Raul, Sinan, Leander und Mario. Das werden wir so versuchen, nach und nach einzufügen. Und wir können ja gleich mal hinsichtlich Ausgangssituation jetzt hier in diesem Tiki-Taka-Quickie, die soll ja nur so eine halbe Stunde gehen, mal gucken, mit dem Input von Max anfangen. Er hat direkt dich angeschrieben mit seiner Frage oder seinem Einwand. Er schreibt, denkst du, Alex, dass dieser Rückschlag mit dem zu 99% sicheren erneuten Champions League aus auch die auf den Klassiko Auswirkungen haben wird, weil die Defensive war ja vogelwild und eigentlich hätte Inter ja sogar 3-4 machen müssen und damit wäre Barca dann schon rechnerisch nach 4 von 6 Spielen, er schreibt, am Arsch gewesen. Was löst das im Kopf der Spieler aus und auch im Club und dessen Umfeld?
Tja, das ist genau die gute Frage, die auch ja, also es die auch den Verein oder die Spieler natürlich beschäftigen. Auf der einen Seite hast du da Aussagen von Eric Garcia, der dann eben sagt, wir müssen die positiven Dinge mitnehmen aus der Partie gegen Inter und wir müssen nach vorne schauen. Wären. Wie bitte?
Die da die, wären.
Die da wären, ja. Dass sie zurückgekommen sind, dass sie Mentalität gezeigt haben, dass sie nicht an sich, dass sie nicht aufgegeben haben, dass sie auch bei 2-3 an sich geglaubt haben. Okay. Also Zitat Eric Garcia, die Zitate stimmt zum Spiel, gibt es immer auf Barcelona, wissen ja sowieso die Stammhörer und Stammleser. Also Zitat
ich dachte, es hat auch gar kein Spieler sich geäußert, aber Erik dann doch noch.
Doch, ich komme ja gleich zur anderen Stimmungslage, aber Eric Garcia eben guckt positiv nach vorne oder man kann es jetzt nicht als Durchhalteparolen oder was soll er sonst sagen, aber immerhin er versucht es positiv zu drehen. Wir müssen mit breiter Brust im Santiago Bernabeu auftreten, um die Tabellenführung zu verteidigen. Also positiver Blick nach vorne. Aber du hast nach dem Spiel dann eben auch die Stimmen von Sergio Busquets, dem Kapitän, gehabt. Und das klingt ein wenig anders. Der hat nämlich gesagt, naja, so sinngemäß, das nimmt uns natürlich mit, das affektiert uns natürlich für den Klassiko in negativer Hinsicht. Also da war eher dieses, wenn du mit diesem Mindset reingehst, dann kann es ja fast schon nur schief gehen. Und das ist ja genau die zwei Stimmungsbilder, die natürlich in der Mannschaft stecken. Du musst das jetzt abhaken, diese Inter-Schmach, hätte ich jetzt fast gesagt, also vom Ergebnis her natürlich schmachvoll und musst nach vorne blicken, weil ne, du kannst dir nicht erlauben, jetzt direkt das nächste Spiel zu verlieren oder negativ zu bestreiten, aber klar nimmt dich das mit. Gleichzeitig kannst du jeden Spieler verstehen, der davon noch angeschlagen ist, mental, psychologisch. Gleichzeitig musst du es aber hinter dir lassen, also ganz, ganz schwierige Gemengelage für den Verein und für die Spieler natürlich und deswegen ist Max' Frage völlig berechtigt. Welches Gesicht der Mannschaft du dann sehen wirst, tja, das zeigt sich natürlich am Sonntag.
Ja, wir haben ja schon oft bei Tiki-Taka thematisiert, was für ein Knacks da irgendwie Barca in der Champions League hatten. Das war in Anfield, das war in Rom und auch die letzten Jahre eben Bayern und so weiter. Also ja, bei Busquets erinnert sich da noch, ein Eric Garcia war da noch nicht bei allen Spielen dabei. Kann die Mannschaft nur eine Reaktion zeigen, jetzt wenn sie ähnlich motiviert auftritt wie da im März beim letzten Klassiko im Bernabeu, sieht die Welt dann schon ganz anders aus. Aber ja, jetzt ist er erstmal wieder sehr geerdet, weil ihr wisst es, das Gruppenaus ist sehr wahrscheinlich, Barca hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Selbst wenn das Spiel gegen Bayern angepfiffen wird, dann kann es vielleicht schon entschieden sein, weil ja Inter vorher in Pilsen spielt oder zu Hause sogar, egal.
Also zu Hause spielen sie, zu Hause spielen. Das ist ja auch das Hoffnungslose. Mhm. Nicht mal in Pilsen, sondern daheim und dann auch noch vorher und
Meine Reaktion nach der Auslosung war noch so an sich so, okay, was die Bayern, die können ja egal sein, die holen ihre 18 Punkte, vielleicht sind es am Ende 16 Punkte, wenn sie doch mal irgendwie weniger Lust haben, aber ich glaube, die werden auch weiter durchmarschieren. Meine Ansage war so, du musst dich in Anführungszeichen nur auf Inter konzentrieren, die sind eigentlich nicht so die mega Top-Spielmannschaft, haben ja auch viermal gegen Real Madrid verloren die letzten beiden Jahre, da zumindest irgendwie 3 oder am Ende sogar 4 Punkte holen, dann hast du es sicher, kommen einfach weiter. Es hätte, die Situation könnte in der Gruppe besser aussehen, es gab dieses ärgerliche, Nicht-Elfmeter in München, auch diese Elfmeterszene in Mailand, da hat uns auch Tom dran erinnert, ja, dann wäre man vielleicht zumindest lockerer in das Rückspiel jetzt gegangen und hätte nicht ganz so hinten aufgemacht, auch wenn die Abwehr ja trotzdem sehr wackelig war. Tom hat dann sogar noch mit diesen Hinweisen, kommt er mit einer kleinen Verschwörungstheorie, das führt an sich jetzt ein bisschen natürlich weit, aber an sich, naja, ist schon hier und da auch immer ein bisschen was dran. So. Und es geht da um spezielles, die Thema eben, Barca hat die Elfmeter nicht bekommen, wer könnte dahinter, könnte da vielleicht theoretisch jemand dahinter stecken? Und er nennt da eben Nasser Al-Khelaifi. Er schreibt, könnte das alles was mit dem zu tun zu haben, der zuletzt regelmäßig gegen Barca gewettert hat und aufgrund der finanziellen Situation und eben auch mittlerweile sehr viel Macht in der UEFA hat. Er ist ja in der European Club Association, im UEFA-Exekutiv Komitee. Und zuletzt gab es ja auch noch das Thema Bein, zu dem Al-Khelaifi auch gehört, hat irgendwie Zahlungen an La Liga verzögert oder ausgesetzt. Das konnte Tebas gerichtlich erwirken, dass das jetzt kommt, das Geld. Das hat Tebas selbst geteilt über Twitter. Und Tom schreibt eben, da kann man schon sehen, zu was der Mann imstande ist. Und ja, wer weiß, vielleicht tanzt er jetzt schon in Paris irgendwo, wenn Barca in die Europa League muss. Dass jetzt ein Al-Khelaifi da auch großen Einfluss auf Schiedsrichter hat, will ich jetzt mal nicht sagen, aber ja, es ist irgendwie dann doch nichts unmöglich und wer weiß, vielleicht freut er sich wirklich, wenn Barca ausschaltet, weil das wäre ja dann auch vielleicht wahrscheinlicher für einen Messi-Verbleib, zumindest hätte dann Barca weniger Mittel, wenn sie in die Europa League absteigen, als wenn sie da weiter die Viertelfinal-Einnahmen einnehmen. Jetzt kommst du.
Also, dass er schadenfreudig ist, das glaube ich tatsächlich. Er ist kein Fan von Barcelona und auch kein Fan von Real Madrid. Also die beiden spanischen Granden sind Al-Khelaifi ja Spinnefeind und auch PSG bekriegt sich, weil er ja der Kopf des ganzen Vereins ist. Da auch immer wieder mit Barca und auch er persönlich. Ne? Also Tebas hat jetzt, glaube ich, auch wieder vor 2 Tagen gegen ihn gewettert, sogar auf Twitter irgendwas geteilt. Der teilt ja auch gerne aus. So. Und Al-Khelaifi wird dann immer aus La Liga-Sicht attackiert, auch von Laporta, auch von Barca. Teilt dann auch wieder aus. Also von daher bin ich mir sicher, dass er sich, ja, dass er nicht ganz traurig war, wahrscheinlich, dass er schadenfreudig war, aber ob er jetzt die Schiedsrichter ansetzt, darauf gegen Barca zu pfiffen, eieiei. Also ich persönlich bin kein großer Fan von so Verschwörungstheorien. Klar ist, ausschließen kannst du natürlich gar nichts, vor allem, wenn jemand so viel Macht hat, in verschiedenen Positionen ist, in ganz Europa natürlich so mächtig ist, aber ich bin überhaupt kein Fan von solchen Verschwörungstheorien. Ich glaube da einfach ganz normal an den menschlichen Fehler. Das sind Schiedsrichter, die machen halt Fehler, die sehen Szenen nicht richtig, nehmen es nicht richtig wahr. Das waren auch auf dem Platz beispielsweise alles super knifflige Szenen. Also da würde ich jeweils den Referee auf dem Platz in Schutz nehmen. Für mich sind die größeren Fehler immer die, die im VAR-Room sitzen, die machen. Denn die haben ja alle Zeitlupen und alle Zeit der Welt und können sich das 5-mal hin und her spulen und dann ansehen. Und dann sehen sie ja, oh, da gibt es einen Kontakt oder oh, da ist die Hand am Ball. Die müssten dann den Schiri benachrichtigen. Warum das nicht passiert? Tja, wer weiß schon. Ne? Also auch da menschlicher Makel, menschlicher Fehler. Darauf würde ich es mal schieben und nicht, dass da im Hintergrund Fäden gezogen werden. Aber dass El Khelaifi nicht so der sauberste ist, das steht auch außer Frage. Ne?
Ja. Immerhin Thema Schiedsrichter, Entscheidung. Ich glaube, nach dem Mailand-Hinspiel hatte Xavi auch noch ein bisschen so ungerecht und so weiter. Aber ich glaube, nach dem Rückspiel hat er schon die Verantwortung auf sich übernommen. Und das ist eben, dass es Barca vielleicht auch so in der Verfassung auch nicht verdient hätte, in der Champions League weiterzubleiben. Also, dass da auch dann eher ein bisschen Selbstkritik war. Oder wie war da die Stimmung?
Sehr selbstkritisch, Barca grundsätzlich und Xavi natürlich auch, war natürlich krass angeschlagen, also emotional und mental, ne, durch dieses bittere 3-3, vor allem durch das Zustandekommen, also das Ergebnis ist ja das eine, aber sie haben ja wirklich bis zum 1-1 sehr, sehr stark gespielt, mit der einen Chance von, ich glaube, Dzeko an die Latte, aber das war ja eigentlich so wirklich das Einzige so richtig. Ansonsten hast du da Inter gepresst und warst voll auf Kurs und hast ja auch so gespielt, wie man sich's erwünscht hat. Ne? Da war Gier drin, da war Glaube an sich selbst, Selbstvertrauen, du hast die Führung im Rücken und anstatt, dass du dann, ich will jetzt nicht sagen, es runterspielst, aber ne, das Spiel beruhigst, Inter kommen lässt im Sinne von, dass sie nicht mehr ganz so tief stehen, dann mehr Platz hast, kassierst du so ein völlig bescheuertes Gegentor aus dem Nichts, das reines Selbstverschulden war und sonst nichts. Und deswegen ist die Art und Weise eben so bitter, weil es nicht einfach Top-Angriffe von Inter waren, in denen du nichts machen kannst. Ne? Das ist halt einfach so, wenn du gegen Top-Mannschaften spielst, du kannst ja nicht immer alles verhindern. Aber es waren ja keine Top-Angriffe, es waren ja absolut billige Gegentore, bei denen du zu 95-98% selbst schuld warst, dass du die Gegentreffer kassiert hast, durch einfach stümperhaftes Verteidigen. Mhm. Und das macht die Niederlage, siehst schon, wie ich rede, ne? Das Unentschieden, das sich anfühlt wie eine Niederlage, so bitter, und deswegen war Xavi natürlich da auch sehr emotional angenommen und ja, ich nehme es auf mich und ich bin schuld und so. Das sind ja auch einfach harte Worte. Ja. Eigentlich bist du nicht schuld als Trainer, wenn Piqué da irgendeinen Unfug treibt und da ne, katastrophales Stellungsspiel hat oder wenn Eric Garcia nicht in den Zweikampf geht und sich verhält wie so ein 15-Jähriger gefühlt im ersten Fußballtraining, dann bist du als Trainer eben genau nicht schuld, weil das individuelle Fehler sind. Aber es ehrt Xavi natürlich, dass er das auf sich genommen hat.
Ja, so sind die Situationen in Madrid und Barcelona gerade ziemlich unterschiedlich. Real Madrid, ja, das war mal wieder Real Madrid, was dabei, Schachtjor. Irgendwie dann doch noch zum 1-1 kam in der 95. Minute natürlich. Das ist dann eben diese Souveränität, die Ruhe, wie wir immer ansprechen, die Blancos einfach nicht verlieren. Mein Tipp war ja sogar 1-1, weil gedanklich hier und da schon vielleicht im Klassiko und sie haben auch nur einen Punkt zum Weiterkommen benötigt. Das ist jetzt da und so wurde eben dieser Rekord ausgebaut. 28 Jahre in Folge immer im 26 Jahre in Folge, immer Achtelfinale. Das ist ein Rekord. Die Blancos haben sogar eine Rekordquote von 100%, sprich an 31 Gruppenphasen teilgenommen, an alle 31 weitergekommen. Also da einfach eine sehr gute Ausgangssituation. Die Real kann Jahr für Jahr wirklich die Achtelfinale und sogar Viertelfinaleinnahmen mit einplanen. Man war ja auch so oft im Halbfinale die letzten Jahre, auch wenn es mal gegen Chelsea oder so aus nach hinten gegangen ist, aber das ist eben auch der große finanzielle Unterschied zwischen Real und Barca. Real kann auf viele Prämien, auch durch Titel die letzten Jahre, steht vielleicht finanziell besser da. Und bei Barca sieht das jetzt dann weiter anders aus. Da kommt jetzt auch die Frage von Raul Fraser dazu. Hinsichtlich Finanzen, F schreibt, wie schätzt ihr die kurz- und mittelfristige Situation bei Barca ein, in sportlicher wie auch finanzieller Hinsicht? Sportlich kann man meiner Meinung nach nicht darüber hinwegsehen, dass Barca ziemlich vom Verletzungspech verfolgt ist, oder habt ihr Zweifel bezüglich der Qualität des Kaders? In finanzieller Hinsicht würde ich mich einfach interessieren, ob das absehbare Champions League aus nur ungünstig ist oder ob es mittelfristig sogar katastrophale Auswirkungen haben könnte. Und da komme ich jetzt kurz dazu, ich sage ja auch immer, Laporta hat ja im Sommer sehr viel riskiert, auf, wir müssen weiterkommen, die Einnahmen aus Achtelfinale, Viertelfinale sind mit einkalkuliert, so wie es bei Bartomeu auch schon war, dass auch mal ein Titel vielleicht mit einkalkuliert war und dann sind ihnen eben diese ganzen riesigen Gehaltskosten auf die Füße gefallen, was man dann nicht mehr ausgleichen konnte durch die vielen Ausscheiden gegen Liverpool und Rom und so weiter, also katastrophal würde ich nicht sagen, weil Barca doch immer noch irgendwie einen Geldgeber dann findet oder irgendeinen Deal, wo sie wieder neue 100 Millionen Einnahmen finden, um die Bilanz ein bisschen zu beschönigen, aber das ist die Taktik, Risiko alles auf eine Karte setzen, auf sportlichen Erfolg, und irgendwo muss sportlicher Erfolg herkommen. Wenn dann schon mal die Champions League fehlt, muss auf jeden Fall die Liga her. Was meinst du?
Ja, also finanziell ist das natürlich ein enormer Tiefschlag, nicht nur sportlich, sondern wie gesagt genauso wirtschaftlich, weil sie eben mit diesen Einnahmen kalkuliert haben. die du eben bekommst, wenn du ins Achtelfinale einziehst, und dann natürlich je weiteres Spiel, je weitere Runde exponentiert sich das und du kassierst natürlich wirklich enorme Gelder. Also die Haupteinnahmen eines großen Vereins, die kannst du einfach easy in Anführungszeichen in der Champions League erspielen, indem du einfach ein paar Spiele gewinnst und ein paar Runden überstehst. Und deswegen ist das ein brutaler Schlag für Barca. Ich glaube, denen fehlen dann, weiß ich nicht, zwischen 50 und lass es 80 Millionen sein. Bayern beispielsweise letztes Jahr, aktuell weiß man ja noch nicht, wie viel die Vereine verdient haben, dann muss man erst die Gruppenphase abwarten, aber letztes Jahr hat der FC Bayern München, der ja alle Gruppenspiele gewonnen hat und ins Achtelfinale als Erster eingezogen ist, 96 Millionen verdient, nur in der Gruppenphase, und Barca ausgeschieden, in die Europa League abgestiegen, hatte nur 60 Millionen, also nur zwei Spiele mehr gewinnen in der Gruppenphase, wenn sie gegen Benfica weitergekommen wären oder das Spiel gewonnen hätten, hätten sie einfach 30, 35 Millionen mehr eingenommen, nur in der Gruppenphase.
Ja.
Und dann natürlich, je weiter du kommst, ne, je mehr Spiele natürlich im TV übertragen werden etc., da fließen Gelder ohne Ende. Von daher, ja, fehlen Barca da mindestens 50 Millionen, wenn eben nicht mehr, je nachdem, wie weit sie möglicherweise gekommen wären. Und das ist ein brutaler finanzieller Einschnitt, wenn man überlegt, welche finanziellen Sorgen sie haben mit ihren Milliarden Schulden und mit den ganzen Hebeln, den sie getätigt haben, und diese ganzen TV-Rechte-Verkäufe und etc. etc. Also da, ich glaube, da muss Laporta jetzt, wo ihm diese 50 plus Millionen fehlen, vielleicht doch wieder kreativ werden.
Ich glaube, allein das Achtelfinale, letztes Jahr war das, glaube ich, so 10 Millionen, was man kriegt, Viertelfinale 11, Halbfinale 12, Finale 15, plus eben dann noch Koeffizientenmäßiges und plus Marktpool. Ich glaube, allein das Achtelfinale kriegt man so viel, wie was man im Europa League Finale kriegen würde, also wenn man bis ins Finale sogar kommt. Da nur zum Vergleich, jetzt muss Barca dann auch fast ins Europa League Finale kommen, wenn sie dann wirklich ausscheiden, um da zumindest das so ein bisschen auszugleichen. Also zwecks Folgen, was meinte Raul noch so hinsichtlich Kaderqualität? Ja, natürlich kommt da jetzt als erstes das Thema Verletzungssorgen, wenn dir deine zwei Stammverteidiger fehlen mit Araujo und Koundé. Ja, aber trotzdem standen ja noch andere auf dem Platz, und auch ein Eric Garcia ist ja eigentlich nicht nur Barca-Stammspieler, sondern auch in der Nationalmannschaft. Ja, aber was würde dir hinsichtlich Kader oder auch der Neuzugänge da einfallen?
Es haben ja sogar nicht nur zwei gefehlt, sondern drei. Christensen hattest du vergessen. Also in Araujo, Koundé und Christensen fehlten deine drei Stamm-Innenverteidiger, und Araujo rückt ja dann in der, entweder Araujo oder Koundé rücken dann ja nach rechts, zumeist war es ja Koundé. Mhm. Also wenn alle drei Stamm-Innenverteidiger fehlen, das ist einfach ein brutaler Einschnitt. Das sollen keine Ausreden sein. Ich weiß, sowas klingt immer nach Ausreden, aber es ist ja Fakt. Wenn drei Innenverteidiger fehlen, stell dir vor, Real Madrid würde ohne Alaba, ohne Rüdiger und ohne Militao spielen müssen in einem absoluten Monster-Endspiel, Do-or-Die-Endspiel, weil das war ja im Endeffekt wie ein Viertelfinale, ne? Gewinnen, hinspielen, 0-1 verloren, du musstest gewinnen, das war wie ein Viertelfinale-Rückspiel. Stell dir vor, Real Madrid würde ohne seine drei Innenverteidiger spielen, das ist natürlich eine brutale Schwächung. Oder die Bayern würden ohne, weiß ich nicht, Upamecano, Hernandez und Pavard in irgendein Endspiel gegen Inter müssen. Das ist einfach ein brutaler Einschnitt für jede Mannschaft, deswegen kommt man nicht umhin, das anzusprechen. Natürlich sind Piqué und Garcia eigentlich jetzt auch nicht die allerschlechtesten, sollten sie nicht sein, aber waren sie eben just, als es drauf ankam. Also beide haben sich wirklich stümperhaft schlecht verhalten. Bei Piqué hast du gemerkt, das höchste Niveau, das hatte er nicht mehr. Das hast du ganz klar gemerkt, nicht nur bei der Einszene, das ist ja so ein individueller Aussetzer, den könnte natürlich jeder haben, aber es gab auch ja noch sonst zwei, drei andere so Sprintduelle. Bei dem einen ist er, glaube ich, wollte hoch in die Luft irgendwie mit dem Bein klären oder so, hat den Ball nicht erwischt, ist abgeprallt am Gegner, lag am Boden, und der Gegner, ich glaube Dumfries war es, marschierte dann über rechts, und in der Mitte konnte der Querpass abgefangen werden, sonst hätte es da schon das Gegentor.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Kassieren können. Also auch da in der Zweikampfführung hat es gefehlt, wie bei Garcia auch. Also das ist ein brutaler Einschnitt. Kaderqualität wäre normalerweise wesentlich höher, wenn du zumindest zwei der drei oder einen der drei Stammspieler zur Verfügung gehabt hättest. Also einfach nur Christensen oder nur Koundé, und ich bin der Meinung, du spielst dann nicht 3-3.
Ja, Sinan Asani hat ergänzend dazu gefragt und uns gebeten, dass wir Szenarios erstellen, wenn Barca auch diese Saison wieder keinen Titel holt. Was wäre dann unsere Meinung, was dann passieren kann? Ich hätte schon im Sommer gedacht, dass irgendwie kein Geld da ist, um überhaupt groß handeln zu können, weil es eher heißt sparen und irgendwie Gehälter streichen und Griezmann loswerden. Und da sind sie ja auch, aber dass dann noch groß auf dem Markt aktiv waren, hat mich schon auch irgendwo gewundert. Ja, sie haben halt noch irgendwo ein paar Hebel gefunden und irgendwie Dinge verkauft, die noch kein anderer Verein gefühlt vorher so richtig verkauft hat. Aber wenn jetzt, das meine ich eben mit Laporta, hat alles auf das Thema Erfolg gesetzt. Es muss ein großer Titel eigentlich kommen und einem ideal wäre auch zumindest das Champions League Viertelfinale. Florentino Perez hat ja auch vor einem Jahr gesagt, hinsichtlich Super League, die Champions League lohnt sich erst so richtig ab dem Viertelfinale. Erst da wird so richtig abkassiert und alles davor ist so, ja, gerade so kostendeckend. Also ich habe noch keine Vorstellung, ob dann irgendwie der Verein wird immer seine Trikots verkaufen. Ist kein Argument, aber Mitgliedsbeiträge und Tickets haben und TV-Gelder aus La Liga, die werden schon immer noch ihre 600, 700 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Deswegen kriegt auch ein FC Barcelona immer noch irgendwo einen Kreditgeber. Ist ja nicht wie wenn jetzt Union Berlin da groß fragen müsste, wenn die pleite wären und dann, weil sie einfach nicht so den hohen Umsatz Jahr für Jahr haben. Aber Top-Vereine, ja, sind da immer irgendwie immer noch flüssig, aber ich kann mir schwer ausmalen, was dann passiert soll, ob dann irgendwie auch ein Laporta vielleicht gehen muss, weil er einfach zu viel riskiert hat, ähnlich wie Bartomeu.
Nee, glaube ich nicht. Aber so schwarz malen, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so angebracht ist. Ist ja nicht so, dass sie jetzt komplett in der Liga auch wieder nur Neunter werden wie letztes Jahr. Das war ja im Oktober der Fall, ne? Da waren sie ja in der Champions League vor dem Aus. Und in der Liga nur Neunter. Ne? Da war ja das Bild wesentlich schlimmer. Jetzt sind sie, das vergisst man ja schnell, in der Liga Tabellenführer mit einem Gegentor. Also von daher, dieses Schwarzmalen, klar ist es jetzt ein brutaler Schlag und auch peinlich irgendwo natürlich, erneut in die Europa League abzusteigen, wenn es denn dazu kommt. Aber so schwarzmalen sollte man jetzt, finde ich, auch noch, apropos großer Titel, man kann ja die Supercopa de España gewinnen.
Ach stimmt, siehst du.
Übrigens gibt es da aber auch nicht wenig Kohle, ne? Hier, ja. Was ja da Rubiales da eingefädelt hat mit 8 Millionen nur Teilnahme und wenn du es gewinnst, irgendwie weitere 15 oder 15 insgesamt.
Das die anderen auch kriegen nichts, so Valencia und Betis.
Für zwei so Gurkenspiele hätte ich jetzt fast gesagt, so unfassbar viel Geld, das ist ja auch, steht ja auch außer Frage, dass das sehr viel wichtiges Geld ist für Barca und ganz ehrlich, letztes Jahr haben sie es ja auch gemacht. Da findest du wieder irgendwie irgendein Freundschaftsspiel in der Wüste gegen die Boca Juniors oder gegen irgendjemanden, kassierst dann noch einen 5er bis 10er. Ja. So kannst du ja auch Geld einnehmen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel während der WM sie mit dem halben Kader, der da ist, irgendwo wieder mal nach Miami fliegen und zweimal gegen Fort Lauderdale und sonst wen da spielen und dann nehmen sie da wieder 10 Millionen ein. Also da werden sie kreativ werden, glaube ich.
Kreativität, ja, okay. Wir kommen langsam wirklich mal zum Spiel, zum Klassiko am Sonntag. Da hat auch Sinan Asani nochmal ergänzend dazu gefragt, bei welcher Mannschaft ist jetzt der Druck höher? Ist es bei Real wegen der 0-4-Niederlage aus der Vorsaison oder bei Barca durch das, was in der Champions League passiert ist? Also für mich eine klare Antwort bei Barca, die sind aktuell in Anführungszeichen am Boden, ja, sie sind Tabellenführer in der Liga, aber haben jetzt einfach die schlechten Erfolgserlebnisse, schlechte Stimmung und Real, das, was da am 0-4 passiert ist, das war egal. Also das war einerseits eine Mannschaft, war viel motivierter als die andere. Real hatte keinen Bock auf den Klassiko, das darf nicht passieren. Das war peinlich, ja. Es hätte ja auch 0-6 ausgehen können. So oft wie Ferran Torres frei vor Courtois noch war und Modric irgendwie vorne falsche 9. Aber das ist, ich will nicht sagen vergessen, weil viele Madridistas-Fans da noch ein bisschen, das wollen sie nicht nochmal sehen. Aber hey, Real hatte, wie war das bei den letzten 5 Champions-League-Titeln von Real, also jetzt 22 und 18 und 17 und so weiter, hat Real immer den Klassiko im Bernabeu verloren. Also das ist an sich, ist das fast ein gutes Zeichen, wenn es jetzt auch am Sonntag dann vielleicht eine Niederlage geben sollte. Nein, wird es nicht geben, glaube ich auch nicht dran, aber der Druck ist schon deutlich bei Barca, oder?
Der Druck ist größer auf Barca aufgrund dieses Negativerlebnisses, ja. Es gibt übrigens keine negativen Erfolgserlebnisse, sondern nur Negativerlebnisse.
Herr Kern.
aber ja, der Druck ist natürlich aufgrund dieses 3-3s und der negativen Stimmung und allem ist natürlich jetzt ein bisschen größer. Wobei Druck ist ja immer so eine Sache. Im Endeffekt musst du einfach ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, beziehungsweise verhindern, dass es erneut in die Hose geht. So würde ich es ja eher formulieren. Also Druck ist ja immer so eine Sache. Man muss ja zum Beispiel gar nicht gewinnen aus Barca-Sicht. Du bist ja mit dem Unentschieden im Bernabeu, wäre ja ein tolles Ergebnis. Du hältst ja die Tabellenführung, du hast das nicht verloren, du spielst beim beim größten Konkurrenten, beim Erzrivalen und beim Top-Team schlechthin, Champions League-Verteidiger, Titelverteidiger, würdest du unentschieden spielen. Das wäre ja kein schlechtes Ergebnis. Ne? Das, der Druck ist ja anders. Gegen Inter hattest du Druck, weil du unbedingt gewinnen musstest. Jetzt reicht dir ja im Anführungszeichen ein Unentschieden. So gesehen, auch wenn natürlich weder Barca noch Real Madrid wissen, wie man auf Unentschieden spielt, vor allem in einem Klassiker nicht. Deswegen das Wort Druck würde ich so nicht formulieren wollen, sondern eher ein bisschen Wiedergutmachung, ein bisschen Gesicht wahren, gleichzeitig natürlich verhindern, dass man erneut kein gutes Ergebnis einfährt. So ist eher die Gemengelage. Und ja, wir sprechen natürlich hier viel über Barca und die Ausgangslage bei Barca, aber ich finde die übrigens bei Real Madrid jetzt so prickelnd auch nicht. Das vergisst man ja schnell.
Ja.
Beide Mannschaften haben seit der Länderspielpause komplett ihren Flow und ihr Mojo verloren. Also auch Real ja mit sehr ernüchternden Ergebnissen und auch ernüchterndem Fußball. Ne? Mhm. Es fokussiert sich wieder enorm viel auf Barca aufgrund dieser Thematik Europa League abrutschen oder voraussichtlichen Europa League abrutschen. Aber was hat der Real gemacht? In der 94. mit Ach und Krach ein 1:1 bei Schachtja gerettet. Davor gegen Getafe 1-0. Ein 1-0 in langweiliger Manier. Und davor gab es ja auch wieder nur ein
Remis. Es gab den Osasuna-Patzer 1-1, so, genau. Aber das 2-1 gegen Schachtür war so mit das beste Saisonspiel vielleicht. Aber halt leider nur mit einem Torunterschied gewonnen, egal.
Aber trotzdem, ne, drei Ergebnisse seit der Länderspielpause mit drei Performances, die so prickelnd nicht waren. Nur da stört es halt einfach keinen, weil Real das öfter macht. Und wenn sie dann wieder gewinnen, ist alles in Ordnung. Und bei Barca geht dann immer recht schnell die Welt unter, wenn du einmal so nicht gewinnst. Und deswegen ist die, also so super drauf ist Real jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, das wird ein, weiß ich nicht was, Kantersieg der Madrilen. Ja.
Trotzdem spricht hier und da eher mehr für Real Madrid. Das ist dann eben auch die Situation in der Champions League. Die einen haben am Dienstag gespielt, die anderen am Mittwoch, also Real einen Tag mehr Pause. Real hatte einfach auch ein bisschen, ich will nicht sagen lockereres Spiel, weil sie mussten ja trotzdem bis zur 95. Minute kämpfen, bis zum 1-1, aber konnten eben auch ein paar Stammspieler schon. Vinicius wurde dann erst eingewechselt und so weiter, was es auch noch nie gab. Und Barca geht eben mit der Finaleinstellung ins Spiel und muss 90 Minuten wirklich rennen. Und bei Real wurden hier und da auch ein paar Kräfte geschont, auch wenn das am Ende noch ein verdientes Unentschieden war. Jetzt ist man zu Hause, Barca muss wieder verreisen und bla. Also hier und da glaube ich schon, dass Real da bessere Karten hat, auch weil sie vielleicht personell besser aufgestellt sind. Courtois immer noch fraglich. Ich würde sagen, zu 90% fällt er aus, aber wer weiß, er hat ja so Ischias-Probleme, sprich im Rücken irgendwie. Und da ist es ja speziell bei Torhütern, wenn die sich nicht schmeißen können. Das ist ungünstig. Vielleicht gibt es aber da, er trainiert mittlerweile schon im Innenbereich, vielleicht kehrt er am Samstag ins Abschlusstraining zurück. Die AS vermutet das sogar ein bisschen, dass er dann doch noch am Sonntag zwischen den Pfosten steht. Ansonsten André Lunin, der wäre im Vergleich zum aktuell Weltklasse Marc-André Ter Stegen klar ein Schwachpunkt, weil auch Lunin keine gute Ausstrahlung hat und da irgendwie ein bisschen unsicher ist, wenn so ein hoher Ball durch den Strafraum kommt, aber an sich ist er Real theoretisch mit mehr Personal aufgestellt als jetzt Barca, weil einfach, ja, Benzema ist zumindest zurück, auch wenn noch nicht wieder in Weltklasseform, aber...
Den wollte ich übrigens auch noch ansprechen,
bitte.
Dass der ja auch seine Form verloren hat seit der Länderspielpause, war ja auch angeschlagen, wurde jetzt geschont am Wochenende, ne? Also der hat ja auch seine Form jetzt nicht so, dass du sagst, boah, da muss jetzt Barca Angst haben. Natürlich musst du immer Angst haben vor Benzema, weil er Weltklasse ist, aber grundsätzlich, ne, Thema Form verloren, Thema nicht 100% gut drauf. Da kannst du auch Benzema nehmen als Beispiel. Apropos Rückkehrer, Koundé kehrt zurück in Klassiker. Just rechtzeitig, Mittwoch war er wieder im Teamtraining, also leider zu spät für das Spiel, Donnerstag war er im Teamtraining wieder, leider zu spät für das Spiel gegen Inter, aber vielleicht ja just rechtzeitig für den Klassiker, muss man jetzt abwarten, wie die zwei Trainingstage laufen, ob er schon direkt von Anfang an spielen kann oder spielen soll. Das wird natürlich dann Xavi entscheiden müssen, aber zumindest ist er wieder im Training, also eine kleine positive Nachricht für Barca. Denn ganz ehrlich, Eric Garcia und Piqué gegen Vinicius und Benzema, da wird sogar mir jetzt ein bisschen Angst und Bange. Ich weiß, du freust dich drauf und du warst wieder schadenfreudig, aber ich habe ein bisschen Kopfschmerzen bei der Innenverteidigung jetzt nach der Darbietung gegen Inter.
Ja, gut, die waren auch beide beim 0-4 auf dem Platz gestanden, Erik und Piqué, aber wie gesagt, das eine war eine Mannschaft, die war super motiviert und die anderen, naja, haben so ein normales Spiel halt, wollten sie machen, das ging halt komplett in die Hose. Also personell fragt dann auch Leander Trobok, er schreibt, die Schwachstelle bei Barca wird wohl die Defensive sein, vor allem rechts hinten. Glaubt ihr, Real kann das mit Vinicius ausnutzen und kann Rüdiger spielen oder wird da vor sich gewaltet? Erstmal, Vinicius hat jetzt auch öfter mal wieder ein paar Chancen verballert, vielleicht nicht so wieder, oder auch nach der Länderspielpause, wie viele einfach nicht mehr so präzise in seinen Abschlüssen, fällt hier und da mehr durch Körpersprache wieder auf oder dass er irgendwie wieder ein bisschen rummeckert, rumlamentiert. Aber kann da bestimmt, egal ob Sergi Roberto rechts verteidigt oder meinst du, Koundé rückt nach rechts? Nee, Koundé muss dann innen spielen. Also wer spielt dann rechts bei euch, Verteidiger?
Also ich glaube, Sergi Roberto hat mir sehr gut gefallen gegen Inter. Er war mit Abstand der Beste in der katastrophalen Defensive. Von daher bin ich mir sicher, Sergi da wieder rechts spielen. Und ich glaube, Piqué wird auf der Bank sitzen nach seiner Katastrophenleistung. War ja eh sowieso, als alle fit waren, war ja Innenverteidiger Nummer 5. Also der hat ja eh schon seinen Stammplatz komplett verloren. Und deswegen sollte Koundé fit sein für den Klassiko und von Anfang an spielen, wird, glaube ich, Piqué auf der Bank sitzen und dann Erik mit Koundé die Innenverteidigung aufbieten. Und Alonso hat mir übrigens auch das dritte Mal in Folge in der Champions League nicht gut gefallen. Von daher bin ich mal gespannt, ob er da auf links
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich. Das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50 plus 2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Verteidiger wieder auf Alonso setzt oder auf Balde, der einfach schneller ist, aber eben sehr unerfahren und natürlich auch in den Zweikämpfen nicht so abgezockt und nicht so robust, oder eben auf Jordi Alba setzt. Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum der so komplett seinen Stammplatz verloren hat und so gar keine Chancen mehr hat. Denn als
so in einem Klassiko kann der schon eine Waffe sein.
Genau, kann er schon eine Waffe sein. Da brauchst du auch einfach Erfahrung, Abgezocktheit. Ein bisschen, ja gut, das sagst du jetzt, aber gehört ja natürlich auch ein bisschen dazu.
Ja,
ne? Aber ja, einfach da die richtige Mentalität an den Tag legen. Von daher, ich persönlich, du redest ja immer gerne über Aufstellung. So, was glaubst du, wer wird spielen? Ich persönlich würde zum Beispiel Jordi Alba die Chance geben. Ich hätte auch Jordi Alba gegen Inter gesetzt oder zumindest auf Balde, also nicht auf Alonso. Hat mir, wie gesagt, keinesfalls gefallen bisher oder nicht so richtig gefallen. Deswegen, ich würde Alba, Garcia, Koundé, sofern fit, und Sergi Roberto hinten aufstellen. Im Mittelfeld würde ich persönlich einfach mal gerne wieder Frenkie de Jong sehen, der immer nur eingewechselt wird für 30 Minuten. Was willst du da immer groß machen? Gavi war natürlich wieder sehr, sehr stark gegen Inter, also mehr kann ja ein 18-Jähriger nicht machen, ne? Gefühlt jeden Zweikampf bestritten, den es gab auf dem Feld, aber trotzdem, im letzten Drittel geht ihm halt da diese Kreativität und diese Torgefahr ab. Jetzt ist natürlich Frenkie de Jong auch nicht berühmt-berüchtigt dafür, aber trotzdem würde ich einfach gern mal wieder Frenkie de Jong in einem Topspiel von Anfang an sehen. Also ich hätte Frenkie eh schon gegen Inter aufgestellt, von daher bin ich mal gespannt, ob er da auf Frenkie setzen wird.
Also Frankie, Busquets und Petri.
Genau, und vorne ist ja dann selbsterklärend, ne? Die drei, die gegen Inter ja eh schon eigentlich immer wieder sehr stark waren. Nicht durchgängig, weil Dembélé halt auch immer seine komischen Dinge drin hat. Zum Beispiel der Tritt gegen Inter, wo er rot sehen muss, wenn man ehrlich ist. Das sind ja völlig die Sicherung durchgebrannt. So kennt man ihn vor allem gar nicht. Nee. Aber trotzdem an sich einer der gefährlichsten da vorne drin, weil er einfach aus dem Nichts was kreieren kann. Rafinha hat mir super gut gefallen gegen Inter. Plötzlich nach 60 Minuten ausgewechselt, fand ich auch einen Fehler von Xavi. Ich hätte ihn draufgelassen. Also Rafinha, Dembélé, Lewandowski natürlich gesetzt.
Okay, bei Real hatte eben Leander gefragt, auch wegen Rüdiger, der hat am Donnerstag noch nicht mit trainiert, am Freitag war er teilweise dabei, wenn auch nicht unbedingt bei den Spielformen, mit natürlich Pflastern im Gesicht nach seinen 20 Stichen und dann irgendwie der Aussage, Alaba, mach dir keine Sorgen, ich bin eh hässlich, bevor er genäht wurde, cooler Typ. Er wird wohl mit Maske, wird es zumindest im Abschlusstraining probieren, wieder mit seiner Maske, die hat er ja schon öfter mal angehabt, und da stehen gibt es noch Chancen, dass er dann anstelle von Militao in der Innenverteidigung spielt. Ich schätze mal, Reals Startelf, dass tatsächlich Lunin im Tor stehen wird, weil ich eben eher an Courtois-Ausfall erneut glaube. Carvajal wurde jetzt geschont, dann glaube ich eher doch Rüdiger, weil in der Luft einfach auch eine Wucht, falls doch mal ein hoher Ball wieder Richtung Lewandowski kommt, und Alaba daneben, der kann damit einfach nicht so umgehen, also schade für Militao. Mondi links daneben, Mittelfeld glaube ich Modric, Tchouaméni, Kroos, das mittlerweile eingespielte Top-Mittelfeld, das wäre dann schlecht für Rodrigo, weil da muss Valverde nach vorne, sodass vorne Valverde, Benzema und Vinicius in den Angriff gehen und Rodrigo als Joker auf der Bank lauert, aber ja, Rüdiger nicht ganz sicher, Looney nicht ganz sicher und theoretisch auch, ob Valverde oder Rodrigo, auch nicht so hundertprozentig sicher, aber das wäre so die Top-11 für ein Klassiko wahrscheinlich. Was haben wir noch dann an Prognosen, was tippst du denn? Ich glaube, du hast nicht auf keinen Sieger getippt. Oder
ja, bei mir ist aber ein bisschen Wunschdenken dabei. Ich gebe ehrlich zu, da mache ich keinen Hehl draus. Ich habe 2-2 getippt bei den Tiki-Taka-Tipps. Ich glaube, ich lasse auch Kick-Tipps so. Ich ändere ja immer nicht, weil ich auch zu faul und zu abergläubisch bin. Aber ja, 2-2, also Tore gibt es ja fast immer im Klassiko. Ja. Ich glaube, es gab in den letzten Jahren auch mal 0-0, aber ist ja die totale Ausnahme. Genau. Normalerweise geht es ja immer zur Sache, weil plötzlich beide verlernen, wie man verteidigt im Klassiko. Das ist ja häufig so. Auch das 0-4 kam ja komplett aus dem Nichts, ne? Ja. Die Abwehr von Real ja eigentlich bombenfest immer letztes Jahr und dann plötzlich kassieren sie 4 und sind nur vogelwild hinten. Genau. Und dann hast du Lunin natürlich als klare Schwächung gegenüber Courtois, deswegen sehe ich da auf jeden Fall mindestens ein Gegentore, vielleicht sogar 2. Lewandowski, wenn der gegen Alaba spielen sollte, sofern eben Rüdiger nicht fit wird oder nicht spielen kann aufgrund seiner Verletzung, dann wäre das, glaube ich, auch eine kleine Schwächung, weil Alaba einfach im Spielaufbau klasse ist, aber gegen den Ball, vor allem bei Flanken, Barca hat zuletzt ja voll oft und voll häufig geflankt, da hat Alaba ganz klar seine Schwächen, also ich glaube, da wäre das was Positives für Lewandowski, wenn der gegen Alaba situativ verteidigen müsste, also da sehe ich dann Chancen. Wie gesagt, Rafinha und Dembélé können aus dem Nichts was kreieren, also Barca sollte zu Chancen kommen und da zumindest einmal treffen. Aber klar, wenn du hinten dann Garcia und Piqué hast, dann wird mir natürlich auch schwarz vor Augen. Ja. Von daher habe ich mal auf 2-2 gesetzt, getippt. Ich wäre auch hochzufrieden mit dem Unentschieden, hört man ja sowieso raus. Also ich würde das sofort unterschreiben, das Remis, weil dann bleibt Barca Tabellenführer. Aber ganz ehrlich, ich flüstere es leise, ich hoffe, die Barca-Fans hören nicht zu. So ein 3-2 Real, was du getippt hast, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, je nachdem, ob Benzema, Vinicius diesmal wieder so viele Chancen verballern. Ich glaube eben, sie sind, das ist klar, dass sie viel motivierter sein werden als im März. Ich glaube auch, dass einfach, ja, dass wir einfach die Situation gerne annehmen. Auch wir können Barca von Tabellenplatz 1 verdrängen. Das letzte Mal, als das der Fall war, Barca als Tabellenführer im Bernabeu, war eben 2020 bei dieser 0-2-Klassiko-Niederlage. Dass die beiden überhaupt mal punktgleich in den Klassiko gehen, das gab es erst 6 Mal. Das letzte Mal war in der Saison 2009 und 10, damals dann am 31. Spieltag. Da hat dann Barca gewonnen, wurde am Ende dann auch Meister. Aber gut, jetzt ist es halt erst der 9. Spieltag. Also hat natürlich noch nicht viel zu bedeuten, wer da gewinnt und wer dann auf einmal auf Platz 1 steht. Es ist Klassiko Nummer 249, gibt es den 101. Sieg von Real oder den 97. Sieg von Barca, es bleibt dann noch übrig 52 unentschieden. Ich tippe auf einen 3-2-Sieg von Real Madrid, ich glaube auch irgendwie, da verlieren gerne mal die Mannschaften das Verteidigen oder irgendwie die Kontrolle hin und es geht hin und her. Könnte lustig werden, allein schon, weil einfach sportliche Brisanz mal wieder drin ist, dass beide punktgleich sind. Aber ja, Klassiko im Bernabeu ist die letzten Jahre auch nicht so gut ausgegangen. Von den letzten 19 Liga-Klassikos im Bernabeu hat Barca 11 gewonnen. Autsch. Aber ähnlich sieht es dann, glaube ich, auch im Camp Nou aus. Da hat ja auch Real gerne mal gejubelt die letzten
Jahre. Darauf wollte ich gerade hinaus. Erstens sind die Klassikos so schwer zu predikten, vorherzusehen. Da passieren immer wirklich verrückte Dinge. Und in den letzten Jahren fühlt sich immer die Auswärtsmannschaft wohler als die Heimmannschaft. Also Das ist ja dann auch das Unerklärliche. Ja. So richtig erklären kann man es nicht. Ich erkläre es mir persönlich immer mit, naja, die Heimmannschaft ein bisschen mehr Druck und will dann unbedingt auf den Sieg. Und dann hat die Auswärtsmannschaft mehr Platz zum Umschalten. Ich will jetzt nicht mal kontern sagen, weil Barca spielt ja an sich nicht wirklich auf Konter generell gesprochen. Aber sie haben halt einfach mehr Platz bei ihren Angriffen. Und das kommt ihnen im Bernabeu regelmäßig zugute, dass sie einfach nicht jetzt wie gegen Inter in beiden Spielen, wo du da, die stehen nur am 16er und mauern, da fällt es jeder Mannschaft schwer, so eine Mannschaft auszuhebeln. Oder gegen Cardis die ganzen Spiele, ne, mit der Ausnahme jetzt in der Hinrunde. Aber die letzten Spiele konnten sie ja nie treffen oder gewinnen gegen Cardis, weil wenn die mauern, dann ist es brutal schwer. Und genau das hast du im Klassiko im Bernabeu eben nie, dass Real Madrid sich komplett hinten reinstellt und mauert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Du hast oft sehr viel Platz. Und wenn eben die Topstars, Barcas, egal wie sie in den letzten Jahren ja heißen, im Angriff Platz haben, dann kann eben das eine oder andere Gute bei rumkommen. Und deswegen, glaube ich, fühlt sich Barca auch grundsätzlich wohl im Bernabeu, weil sie einfach sehr viel Platz haben. Ja. Und das ist auch der, mein Mutmacher für alle Barca-Fans, die zuhören, vor dem Klassiko jetzt. Mental ist Barca natürlich angeschlagen, die Abwehr macht Sorgen, klar, das Selbstvertrauen ist im Keller, das stimmt alles, aber eben, sie werden mehr Platz haben als sonst. Sie werden also Chancen haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann doch nicht das 3-2 oder das 2-2, sondern das 2-3.
Wer weiß, wird lustig. Zum Abschluss noch ein kleines Detail, hat uns Mario Scherk darauf hingewiesen und gefragt. Der letzte Klassiko war ja schwarz gegen gelb, jetzt der jetzige Klassiko wird dann normal gegen gegen irgendwie eine Eule. Also er schreibt, Barca macht ja aufgrund des Spotify-Deals eine Kooperation mit Drake und der hat irgendwie ein Eulenlogo und das steht jetzt da drauf. Ja, warum nicht? Ne? Finde ich an sich gut, wenn da mal Künstler draufstehen. Und er fragt, hat Real auch wieder spezielle Trikots in Planung, da ich hierzu nichts gefunden habe? Nö, da ist uns auch noch nichts bekannt. Ich glaube auch, nachdem es mit den schwarzen Trikots da auch noch einen ziemlichen Shitstorm nach der 0-4-Niederlage gab, traut sich Adidas das erstmal nicht. Also Real wird mit ganz normalen Trikots auflaufen. Mit Fly Emirates wurde jetzt erst verlängert bis 2026. Also ist die Eulen gegen die Flugzeuge. Mal gucken, wer da weiterfliegt, wer da im den Höhenflug übernimmt.
Uiuiui, schöne Metapher. Ja, ich würde sagen, mit der schließen wir ab. Das war doch schön rund. Ja. Hintergründe übrigens zum Drake-Logo. Change gibt es auf Barca-Welt, da gibt es einen Artikel. Da wird das erklärt, warum Drakes Eulenlogo da plötzlich auf der Brust zu sehen sein wird.
Lese ich mir auch noch durch jetzt. Auf einen schönen Klassiko, da hört dann auch mal ein Mitleid auf mit euch, liebe Barca-Fans. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Also Alex, dir ein gutes, faires Spiel und möge Real Madrid gewinnen.
Naja. Okay, dann schönen Klassiko und
bis dann.
Bis denn, hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.